Hallo und Servus aus München. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Und heute darf ich sozusagen mit einem Prominenten sprechen, Stefan Weber. Er ist Körpersprache-Experte und erfüllt große, große Seele. Viele, viele tausende Zuschauer kommen zu seinen Shows, zu seinen Seminaren, lesen seine Bücher. Und es ist so ungefähr 5 Jahre her, dass ich den lieben Stefan kennengelernt habe. Da durfte ich sogar Backstage ins Lustspielhaus in München. Und ja, irgendwie bist du gefühlt heute 20 Mal erfolgreicher, Stefan. Was hast du die letzten 5 Jahre so getrieben und was hast du vielleicht auch gelernt in den letzten 5 Jahren?
Oh, das ist eine gute Frage. Also 20 Mal erfolgreicher stimmt nicht. Es waren damals auch schon 1000 Leute dabei. Ich war damals schon auf Sky regelmäßig. Ich glaube, es ist immer die persönliche Wahrnehmung. Ja, was man entdeckt jemand und er glaubt, ah, der ist jetzt gerade gekommen erst. Da habe ich schon wahnsinnig viel gemacht. Eigentlich ist es in 5 Jahren ist nur so stetig nach oben gegangen, aber es ist nie so passiert. Ja, ich mache sehr viel. Nach wie vor spreche ich sehr viel auf Universitäten. Ich arbeite viel im Medizinbereich, helfe auf Kliniken Menschen, Medizinerinnen und Medizinern und auch dem Pflegepersonal, die Körpersprache so einzusetzen, dass sie sogar zum Heilungsverlauf beiträgt. Da gibt es gute Studien dazu. Dann mache ich im Rechtsbereich immer etwas. Ich bin bei Gerichtsverhandlungen dabei und beobachte die Körpersprache bei Gerichtsverhandlungen. Ich mache auch für das breite Publikum, das hast du richtig gesagt, öffentliche Veranstaltungen in Sälen, in Hallen, um den Leuten wissenschaftlich korrektes Wissen zur Körpersprache wieder oder weiterzugeben, weil da geistert ja viel Halbwissen herum. Und was mache ich noch? Seminare mache ich. Das macht mir richtig große Freude, weil da habe ich mehr Zeit als nur diese 1,5 Stunden, 2 Stunden. Das ist die ganz große Freude. Und ich arbeite auch mit Menschen, die nicht so viel Glück hatten, wie wir, Autisten zum Beispiel, Menschen im Hospiz, weil auch für diese Lebensbereiche ist die Körpersprache ganz, ganz wichtig. Das ist nur ein Teil. Mir fällt sonst nicht viel ein. Jetzt habe ich gerade vor unserem Call eine Körperspracheanalyse von Joe Biden für ein Medium gemacht. Und nach uns geht es um die Körpersprache vom Wiener Bürgermeister. Das hat nämlich eine Wahl gegeben. Große Stadt, zweitgrößte deutschsprachige Stadt nach Berlin. Also schon ein großes Ereignis. Und man will wissen, wie seine Körpersprache ist. Also, du siehst ganz viel verschiedene Elemente, mache ich.
Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Was hast du denn persönlich gelernt? In 5 Jahren entwickelt man sich ja auch, unabhängig jetzt von dem ganzen Spektrum, das du gerade eben genannt hast, auch in irgendeiner Form weiter. Was würdest du sagen, was waren für dich so die wesentlichen Key-Learnings?
So wie alles in meinem Leben, ich bin... Also es ist immer Evolution, nie Revolution. Es war jetzt in den 5 Jahren, wenn ich jetzt so schnell nachdenke, ohne jetzt lange drüber nachgedacht habe, mir fällt jetzt kein Ereignis ein, das so weltbewegend gewesen wäre, dass ich jetzt daraus das Learning gezogen hätte. Das muss ich sagen. Das gebe ich ja allen Leuten mit, ja. Wenn man immer glaubt, jetzt mache ich das eine Seminar, ich lese das eine Buch, ich höre das eine Interview und dann ändert sich mein Leben. Der Mensch ist nicht so gebaut und das ist wichtig. Der Mensch ist für die innere Revolution nicht geschaffen, weil man ist mit einigen, nehmen wir an, man ist mit einigen Elementen seines Lebens nicht zufrieden, mit seiner Partnerschaft, weil man immer auf die gleichen Männer, auf die gleichen Frauen trifft, weil man immer Pech im Job hat. Also man fokussiert dann da alles drauf und da sagt man gern, ich habe im Leben immer Pech. Und dabei vergisst man, dass man in einer tollen Stadt lebt, dass die Kinder, dass den Kindern gut geht, dass man eine tolle Familie hat, dass man tolle Urlaube. Also man vergisst dann das Positive und glaubt, weil ich bei den Männern oder Frauen immer Pech habe, habe ich Pech im Leben. Jetzt muss ich mein ganzes Leben verändern. Das würde aber bedeuten, dass man all die Bereiche, wo es einem eigentlich gut geht, die man nur nicht sieht in seiner Wahrnehmung, dass man die alle aufgeben müsste. Dass man da quasi die Säulen, diese tragfähigen Säulen wegreißen müsste. Und ich sage auch in der Kommunikation, in der Körpersprache ist immer so, lernt es evolutionär. Und bei mir ist es auch so, ich gebe da was mit, wie ich mich weiterbilde. Ich bilde mich sehr, sehr regelmäßig weiter, aber immer in kleinen Schritten. Also ich mache jetzt nicht Retreats, wo ich 3 Wochen lang nur lerne, sondern ich mache quasi jeden Tag etwas. Ich spreche mit so vielen Menschen, die viel mehr Ahnung in der Körpersprache haben wie ich. Ich spreche mit so vielen Menschen, die über die Anatomie viel mehr Ahnung haben wie ich. Ich sprich so viel mit Menschen, die in der Geisteswissenschaft so viel mehr Ahnung haben wie ich. Und das wird bei mir so ein Focus Point, so ein Katalysator. Und die übersetzt das, was das für die Körpersprache bedeutet. Und deswegen kann ich da jetzt nicht immer lange Antwort auf die Frage, kann ich jetzt nicht sagen, das habe ich gelernt und das habe ich gelernt und das habe ich gelernt und das habe ich gelernt. Das klingt so nach Role Model, weil dann hört man den Podcast und denkt sich, aha, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen und dann habe ich auch 1000 Leute von mir. Oder dann mache ich auch das. Also bei mir in meinem Leben war das eigentlich nie so.
Hast du dir dann auch dein profundes Wissen über Körpersprache ganz genauso angeeignet, dass es eher dieses informelle Lernen war und dieses soziale Lernen mit anderen Stakeholdern?
Das ist interessant. Ja. Ich könnte es nicht besser formulieren. Es war dieses implizite Lernen, dieses im Vorbeigehen Lernen, weil ich habe es einfach aus dem Interesse gemacht. Ich habe nicht vorgehabt, das zu meinem Beruf zu machen. Mein Papa ist Bildhauer und da war Körpersprache ein großes Thema. Wenn man Figuren formt, und das war bei uns in der Familie ganz normal, deswegen habe ich einen sehr normalen Zugang zur Kunst, ja. Also ich habe jetzt auch nicht so, oh, Kunst darf man nicht anfassen. Na, Kunst ist in Wahrheit ein Handwerk, ja, mit einer großen Eingebung, mit einer großen Kreativität, aber es ist ein Handwerk. Und das gilt für alle, die sich auch fortbilden wollen. Ein Künstler sitzt auch nicht in der Ecke und wartet auf die Eingebung und dann macht er das große Kunstwerk. Na, der war wahnsinnig fleißig und hat es 100.000 Mal probiert. Und beim 101.000. Mal ist dann so gut geworden, dass die Leute sagen, das ist eine tolle Eingebung gewesen. Und dann habe ich mich aus einer Intuition heraus immer gedacht, wenn es um den Körper geht, dann muss man sich mit dem Steuerorgan des Körpers beschäftigen und das ist unser Gehirn. Mhm. Deswegen, du weißt es, Jennifer, habe ich einen sehr naturwissenschaftlichen Ansatz. Also was nicht mit Evidenz beschrieben werden kann, also mit Beweisen und Belegen beschrieben werden kann, findet bei mir in meinen Inhalten nicht statt. Also es muss alles wissenschaftlich belegt sein, erst dann rede ich drüber. Und die Körpersprache, was so herumgeistert in den Medien, strotzt nur so davor, wissenschaftlich keine Belege zu haben. Aber vielleicht kommen wir später noch drauf. Und dann habe ich halt ich habe ein Talent dafür gehabt, ganz sicher, und ich habe mich dafür beschäftigt und ich habe so intuitiv gewusst, was ist eine gute Quelle und was ist keine gute Quelle. Und dann lernt man, oder dann redet man halt drüber, unter Freunden, so war das, dann redet man drüber. Und du kennst das, wenn sich ein Mensch mit einem Bereich gut auskennt, dann hört man dem zu. Also wenn sich einer jetzt ganz salopp mit Fußball mehr auskennt als das, was man so in den Zeitungen liest, dann hören ihm Menschen, die eine Affinität dazu haben, interessiert dazu wie allen anderen, weil das alle andere kriege ich sowieso das Wissen auch. Oder Stricken, ganz ein simples Beispiel. Eine Frau, ein Mann kann unglaublich gut stricken. Jetzt jeder, der eine gewisse Liebe dazu hat, wird diesen Menschen mehr zuhören als alles, was man sonst über Stricken in YouTube oder so finden würde. Und so war das. Und dann bin ich irgendwann eingeladen worden, in einem Seminar drüber zu sprechen. Ich habe ganz was anderes gemacht. Ich habe Musik studiert. Ja? Ich habe mit dem nichts zu tun gehabt. Und ich habe mir gedacht, ja, mache ich halt. Und ich habe da eine Stunde drüber geredet. Ich weiß heute nur, das war ein Telekommunikationsunternehmen. Da habe ich geredet. Und da sind drinnen gesessen Bereichsleiter und Abteilungsleiter. Und ich sage dir ehrlich, ich hatte damals nicht gewusst, was ist ein Bereichs- und Abteilungsleiter. Wenn man aus einem Künstlerhaushalt kommt, selber Musik studiert, kennst du die Worte Bereichs- und Abteilungsleiter nicht. Das kennst du nicht. Ich habe da geredet und das ist mir unglaublich leicht gefallen. Das war so wie Fisch im eigenen Wasser vor den Leuten zu stehen und das hat ihnen wahnsinnig gefallen. Ich bin nochmal eingeladen worden und fast, da sind die Gruppen größer worden. Und irgendwann die Gruppen sind größer geworden, irgendwann fängst du damit an, Geld zu verdienen und dann schleichend ist das ein Beruf. Aber ich habe mich nie bewusst damit beschäftigt, mit meinem Wissen muss ich jetzt Geld verdienen. Habe ich auch heute noch nicht.
Ja, ich bin ein großer Fan vom informellen Lernen, auch vom sozialen Lernen, nenne ich es jetzt mal. Jetzt kommen die Leute aber zu dir in teilweise ganz klassische Seminare. Die haben einen Plan, die gehen von 9 bis 17 Uhr, schätze ich jetzt mal, ungefähr, Pi mal Daumen, gibt ein Mittagessen. Und danach gehen die aber raus aus diesem Seminar und sagen, wow, ich habe so viele Bücher von Sammy Molcho gelesen, so viele Körpersprache-Experten auf dem Schirm gehabt, aber hier habe ich beim Stefan Mehrer nochmal ganz neue Impulse bekommen. Was machst du denn in deinen Seminaren, dass dieser Aha-Effekt nochmal rüberkommt? Setzt du dich einfach ganz gemütlich auf den Stuhl und quatscht ein bisschen? Das glaube ich fast nicht. Was ist es? Was ist so besonders?
Naja, also es sind zwei Ebenen. Das allererste ist, dass die Inhalte, ich betone es nur einmal, wissenschaftlich belegt sind. Und das fange ich gleich ganz am Anfang an. Und die größten Mythen, die von ganz vielen gesagt werden, die im Seminar an ihren eigenen Körpern erkennen sie innerhalb von 30 Sekunden, dass was von diesen Mythen wahr sein kann und was nicht wahr sein kann. Und damit hebt es natürlich das ganze Seminar auf ein völlig anderes Level. Auf ein völlig anderes Level. Und zwar, das sind so die klassischen Beweise, dass man glaubt, weiß ich nicht, wohin jemand das Bein überschlägt, da wüsste man, wie das Verhältnis der Menschen sein, wo die Füße sich hingedreht haben, wie man, ob man Lügen erkennen kann oder nicht. Also, was Arme verschränken bedeutet. Und pass auf, ich gehe tatsächlich her und lasse es die Leute ausprobieren. Und dann kommen sie im Seminar darauf, Moment, das liest sich toll und liest total offensichtlich im ersten Moment. Aber im Seminar, wenn wir das dann machen, kommen sie drauf, das kann gar nicht sein, weil ich sitze genau oft genau anders da und das heißt überhaupt nichts zum Verhältnis. Oder meine Füße, was der, wenn dann im Seminar sagt, die Füße stehen jetzt bei euch da raus, musst du rausgehen oder willst du raus? Also das heißt, ich führe es ihnen direkt vor Augen vor und sie merken sofort, das ist nett gesagt, aber entbehrt jeglicher Evidenz oder auch das Thema Lügen erkennen. Und dann gehen wir genau die Signale durch. Ich lasse mir es von den Leuten nennen, die Lügensignale. Genau die, die sie glauben, ah ja, Lügner machen das, Lügner schauen nach unten, Mikromimik und so weiter. Machen wir genau das. Und dann sage ich, und dann gibt es Experimente im Seminar und dann kommen sie drauf. Das ist nicht so. Und wenn du das gemacht hast am Anfang, dann hast du so einen Paradigmenwechsel bei den Leuten, weil sie plötzlich erkennen, Körpersprache ist nicht so dogmatisch. Nämlich im Sinne von, ich darf gewisse Dinge tun und manche Dinge sind offensichtlich verboten. Und ich lebe es ihnen dann vor. Und weil du sagst, soziales Lernen, das finde ich ganz, ganz toll, was du da sagst. Weil weißt du, was ist? Ich sage ihnen, tut es nicht vorm Spiegel üben. Sie werden von mir im Seminar auch nicht vorm Spiegel üben. Sondern sie sollen im Vorbeigehen üben. Sie sollen das Bewerbungsgespräch, die Präsentation, die übt man ja nicht. Man hat ja nicht die Möglichkeit, am Tag 3 Bewerbungsgespräche zu üben, dass man dann beim richtig großen Bewerbungsgespräch fit ist. Was ich mit den Leuten runterbreche, ist, ja, was sind denn die Elemente beim Bewerbungsgespräch, die dich hemmen, die dir eine eigenartige Körpersprache geben, die dich so agieren lassen, wie du eigentlich nicht bist. Und das macht man im Seminar schon. Da gibt es spezielle Übungen. Und wenn sie rausgehen, wissen sie, das können sie üben. Wenn sie in der Firma, in der Kantine beim Mittagessen sitzen, können sie das üben. Es kriegt niemand mit, was der da gerade macht, dieser Mensch, aber er für sich selber weiß genau, das war jetzt der nächste Schritt, um beim Bewerbungsgespräch, bei der Präsentation, wo er immer, besser zu agieren. Das Gleiche gilt auch bei Dates. Viele Menschen haben so die wahnsinnige Panik, weißt du, das tut mir immer weh, weil sie dann sagen, ja, je älter sie werden, ich habe Durchschlusspanik und für mich bleibt niemand mehr übrig und so weiter. Und dann ist jedes Date, wird so aufgeladen mit so einem Gewicht, weil man glaubt ja, wenn das jetzt nichts wird, dann wird es immer enger bei mir im Leben. Und das ist der eigentliche Ursprung, warum die Körpersprache nicht entspannt bleibt. Und das muss man auch im Alltag üben.
Hast du ein konkretes Beispiel für mich, was ich in der Kantine üben kann?
Also es geht zum Beispiel darum, wenn man präsentiert, vor Leuten steht, dann haben manche Leute den Eindruck, sie würden ganz anders agieren, als wenn sie mit Freunden reden. Jetzt muss man grundsätzlich sagen, das stimmt natürlich nicht. Man agiert immer gleich. Man ändert nur die Frequenz und die Amplitude. Zwei wichtige Kenngrößen in der Körpersprache. Man wird ein bisschen hektischer, ein bisschen schneller und man macht nicht so ausladende Bewegungen. Ja? Aber insgesamt hat man das Temperament, seine Persönlichkeit ist auch im Stress ganz gleich. Also man fühlt sich nur völlig anders. Und der Grund dafür ist, dass das Gehirn Alarm schlägt, weil das Gehirn plötzlich merkt, Bewerbungsgespräch, fremde Leute sitzen am Tisch mir gegenüber, 3 schauen ganz streng über den Brillenrand, fremdes Unternehmen, keine Ahnung, boah, totales Gehirn sagt, um Gottes Willen, was ist, wenn da ein Säbelzahntiger von der Ecke rausspringt? Das Gleiche ist bei Präsentationen. Das Gehirn schlägt Alarm. Und diesen Alarm, den musst du lernen zu akzeptieren und eigentlich als positiv einzuordnen, weil er dir im Leben unglaublich oft hilft. Deswegen gehst du ja in einer fremden Stadt vorsichtiger über die Straße, weil du nicht genau weißt, wo kommen die Autos daher. Weil das Gehirn einfach sagt, pass auf, da müssen wir erhöhte Aufmerksamkeit haben. Und was du jetzt also tun musst, ist nicht so sehr deine Körpersprache zu verändern, sondern deinem Gehirn die Möglichkeit zu geben, zu lernen, alleine vor Leuten zu stehen, ist kein Grund, Alarm zu schlagen. Und das Gehirn lernt es nur auf eine Art, indem es die Situation oft und oft durchspielt. Wenn du in der Kantine bist und der Kollege kommt dabei oder der Chef geht da drüben vorbei und du stehst auf und sagst, hey, komm her zu uns, setz dich zu uns her, dann kostet es ganz vielen Menschen wahnsinnig viel Überwindung, weil man denkt, bei einer großen Kantine, wo so viele Menschen sind, die ich nicht kenne, kann ich nicht aufspringen. Zweites Beispiel, du fährst mit dem Bus, mit dem öffentlichen Bus, willst aussteigen, aber der Busfahrer vergisst, die hintere Türe aufzumachen. Jetzt ist es bei uns in unserem Kulturkreis die Hölle, quer durch den Bus zu schreien und sagen, hallo, bitte hinten aufmachen, ich möchte aussteigen. Die Leute fahren lieber eine Station weiter oder drängen bei Leuten vorbei, fangen an, aggressiv über die Leute zu schimpfen, weil die im Weg herumstehen. Die wissen gar nicht, wie ihnen gesteht, aber eigentlich ist im Ursprung gewesen, ich hatte nicht den Mumm, quer durchzuschreien. Und der Punkt ist gleich, weil das Gehirn Alarm schlägt. Wenn du nur im Bus fährst und einfach nur sagst, hallo, ich würde gerne hinten aussteigen und du lernst, die Welt dreht sich danach weiter. Niemand macht eine Checkliste, ob du das gut oder schlecht vorgerufen hast. Niemand checkt die aus. Dann gibst du deinem Gehirn immer die Möglichkeit. Ich gebe dir noch eine dritte Idee dazu. Das ist bei Geburtstagen. Sei du derjenige, der aufsteht, aufs Glas klopft, aufsteht und 30 Sekunden einen Toast aufs Geburtstagskind ausbringt. Die meisten Menschen sagen, nein, ich will da nichts reden und so. Eigentlich ist der Hintergrund nur der, dass man Angst hat, vor den Leuten zu stehen. Wenn du also präsentieren willst, seien das die viel eleganteren Mittel, deine Körpersprache, deine Entspanntheit zu üben, als vorm Spiegel daheim zu üben oder sich selber mit Kamera aufzunehmen und das zu üben, weil es die Wurzel des Stresses eigentlich gar nicht loslöst. Deswegen übt es im Vorbeigehen, üb auf der Straße, üb mit Menschen, die eigentlich gar nicht wissen, dass du jetzt im Moment gerade übst.
Ja, John F. Kennedy hat ja auch schon jede klitzekleine Bühne genutzt, um zu üben. Und wenn es nur die Familienfeier war und der Toast, ganz genau.
Wirklich? Danke.
Ja, gerne. Du hast vorher auch den Bewerbungsprozess angesprochen und ich durfte dieses Jahr auch sehr, sehr viele Bewerbungsprozesse mitmachen. Dank Corona habe ich meinen Job verloren und was mir wahnsinnig geholfen hat, war über die Monate hinweg erstmal zu verstehen, vom Mindset her auch wieder, ich bin jetzt nicht der perfekte Bewerber, ich bin der perfekte Kollege. Ich bin ja schon euer Kollege. Und ich fange jetzt tatsächlich auch ein paar Tagen wieder einen neuen Job an. Aber es war eine lange Prozedur, das für mich auch zu verstehen, weil jedes Gespräch natürlich auch mit einem hohen Adrenalinspiegel verbunden war.
Genau.
Jetzt haben wir gerade Corona-Krise angesprochen. Was sagst denn du? Was sind denn die Haupterkenntnisse aus dieser ganzen Phase, wenn die Mimik hinter der Maske verschwindet? Nur noch die lächelnden Augenfalten idealerweise übrig bleiben.
Also das mit der Maske, und sie wird uns wohl noch einige Monate erhalten bleiben, hat die Kommunikation total verändert. Kennst du den Spruch, die Augen sind der Spiegel der Seele?
Klar.
Ja, und der ist natürlich wissenschaftlicher Humbug, weil an den Augen allein kann man gar nichts erkennen. Wenn ich die jetzt nämlich so anschaue mit dieser Mundmaske, dann siehst du nichts anderes als Antipathie. Wir brauchen ganz dringend den unteren Teil des Gesichtes. Das hat die Universität Bamberg jetzt gerade entschieden. Und wenn ein Mensch sagt, nein, ich muss nur in die Augen schauen und dann kann ich diesen Menschen in die Seele schauen, muss ich zwei Dinge dazu sagen. Das allererste ist, wenn du das glaubst, dann hast du unbewusst den ganzen Körper betrachtet. Also von oben bis unten, du fokussierst es halt auf die Augen. Das zweite ist, wir können niemanden in die Seele schauen. Ja? Wir können nur das interpretieren, was wir nach außen sehen. Aber wenn wir jetzt zurückkommen, das ist schon ein Kommunikationshemmnis. Die Universität Bamberg hat eben bestätigt, wir brauchen dringend den unteren Teil des Gesichtes. Ich beschreibe dir das am besten an einem Beispiel. Stell dir vor, du bist in einem Supermarkt und ein Mann oder Frau mit Einkaufswagen kommt dir entgegen und macht nur, dann denkst du, was für ein Unsympathler. Was du nicht siehst, ist, dass der drunter vielleicht gelächelt hat und wenn ich das lächelnd mache, schaut es gleich ganz anders aus. Ja. Und jetzt können wir die anderen Menschen nicht ändern. Mir tut es manchmal weh, wenn ich Verkäuferinnen, Verkäufer oder Menschen auf der Straße sehe, die vielleicht lächeln, aber es schaut immer noch so aus. Was wir tun können, ist, uns zu verändern und den Menschen ein Angebot zu machen, indem wir trotz Mund-Nasen-Schutz freundlich lächeln und das geht nur auf eine Art. Du musst so stark lächeln, jetzt komme ich näher, dass diese Fältchen rund um die Augen entstehen. Ja, das heißt, so stark lächeln, wie ich das jetzt mache. Und wenn ich jetzt Mund-Nasen-Schutz raufgebe, siehst du, dass es freundlich ausschaut, auch ohne Auch mit Mund-Nasen-Schutz. Übrigens, das ist ein weiterer Mythos, weil wir am Anfang über Mythen gesprochen haben, dass man echtes Lächeln an diesem Augenringmuskel orbicularis oculi erkennen würde. Jeder, der gut trainiert hat zu lächeln, der die Muskeln gut trainiert hat, kann das auf Kommando auch machen. Ich bringe dir ein konkretes Beispiel. Das ist die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris. Ja, wenn die anfängt zu lächeln, da grinst das ganze Gesicht. Weißt du warum? Weil sie es seit Jahrzehnten unglaublich oft praktiziert. Für uns heißt es, wenn du jetzt während der Maskenzeit ganz oft deutlich lächelst, hast du so viel deine Gesichtsmuskel trainiert, dass du beim Lächeln dann plötzlich mit dem gesamten Gesicht lächelst und nicht nur dieses aristokratische, diesen Ansatz des Lächelns hast.
Stichwort Corona, was hast denn du in diesem Jahr gelernt? Also ganz viele Bühnenshows wurden ja abgesagt, leider Gottes. Ich sehe dich jetzt hier sitzen vor einem ja halbwegs coolen Studio, würde ich schon fast sagen. Ja, wir haben gerade vorab einen Smalltalk darüber gesprochen, es sind die Lampen aufgestellt worden, die Technik ist im Einsatz und so weiter. Also das sieht wirklich richtig klasse aus. Ich meine, das sind alles diese kleinen Kniffe, wenn man mehr von zu Hause arbeitet und da seine Fernsehinterviews macht. Was hast du noch gelernt dieses Jahr?
Also ich habe erst einmal gelernt, unglaublich schnell und flexibel zu sein. Ich merke es ja jetzt, zweiter Lockdown, manche sagen, es wird einen dritten Lockdown im Januar geben und es gibt noch zu viele Menschen, die immer noch jammern und noch vor dem ersten Lockdown sind und das noch immer nicht wahrhaben. Und dann habe ich einen Freund, da war der erste Lockdown noch nicht einmal richtig am Laufen. Da hat der schon in Ostasien Mund-Nasenschutz für Zahnärzte, für Dentisten produzieren lassen. Unglaublich hochwertige Dinger, nicht diese Dinge, sondern mit Glas und Ding und so weiter. Und die hat er nicht nur entwerfen lassen, die hat er auch produzieren lassen und schon begonnen zu verkaufen. Da war ich immer noch, können wir Veranstaltungen durchführen oder nicht? Und was ich meine, es gibt einfach Menschen, die sind schneller. Die sind einfach, die haben sofort den Riecher, es wird sich jetzt verändern, wir müssen uns schnell umstellen. Ich bin dann auch relativ schnell gewesen, mich umzustellen. Ich sage dir gleich, was ich gemacht habe. Aber mir tut es im Herzen weh, wenn Leute es immer noch nicht wahrhaben und ihre Energie dafür verschwenden, Schuldige zu suchen, wer denn nicht an Lockdown veranlasst hat und ob es nicht vielleicht sinnlos wäre, diesen Lockdown zu machen. Und jetzt sage ich dir was, ich denke gar nicht drüber nach, ob es sinnlos ist oder nicht. Ich denke gar nicht darüber nach, ob es eine andere Möglichkeit gegeben hätte, weil es jetzt so ist. Wenn ich mal in einem Arbeitskreis bin, wo Regierungen sich überlegen, was macht beim nächsten Lockdown Sinn, dann würde ich darüber nachdenken, ob das sinnvoll war oder nicht. Aber wenn es um mein Leben geht und um meine Freunde und um meine Familie geht, dann muss ich aus der jetzigen Situation etwas machen. Ich sage da ein Beispiel. Da hat es eine Demonstration von den Jahrmarktveranstaltern gegeben. Was sehen die mit ihren Fahrgeschäften und so weiter? Mit riesen LKWs haben sie die ganze Stadt lahmgelegt und ich habe mir gedacht, ich verstehe euch völlig. Es geht nicht darum, dass ich nicht verstehe, aber es ist sinnlos. Weil eine Regierung macht es nicht als Jux und Dollerei, sondern weil es da um Menschenleben geht. Das heißt, sich zu überlegen, was kann ich denn stattdessen machen? Dafür haben die Energie verschleudert in dem Fall. Und was, also wenn jetzt jemand das total sagt, ja, der hatte kein Verständnis für mich und so, sage ich, nein, ich habe echt kein Verständnis dafür, weil es um dein Leben geht. Und das habe ich einfach gelernt, unglaublich flexibel zu sein. Ich habe noch was gelernt, dass ich es auszahlt, vorzuplanen. Mein Geschäft läuft seit 20 Jahren wahnsinnig gut und wir haben so sparsam immer gelebt, dass ich jetzt völlig entspannt durch diese Krise gehe. Das ist ein unternehmerisches Wissen, was ich den Leuten mitgebe. Ich fahre nicht mit einem dicken Auto herum, ich habe kein Ferienhaus irgendwo. Uns geht's gut, wir leben gut, aber wir wissen ganz genau, wir haben so viel auf der Seite, dass wir in Sicherheit sind, dass ich erstens nur mit den Menschen arbeiten muss, mit denen es mir Spaß macht. Ich muss nichts machen, wenn ich jetzt mit einem Unternehmen einfach keine Freude habe, weil dann mache ich es nicht. Und der Invest dafür ist sehr wohl, dass sie auf gewisse Luxusmöglichkeiten einfach verzichte. Ja. Das habe ich auch gelernt, dass sich das bewahrheitet hat. Und dann habe ich gelernt, das Online-Geschäft, wie du gesagt hast, also Online-Vorträge. Ich habe jetzt dann gleich einen Fernsehauftritt, den ich online mache. Ich habe Online-Kurse gemacht. Und das habe ich jetzt einfach gelernt, weil mir jetzt da nie so hingezogen. Ich bin so der Real-Life-Mensch. Aber das habe ich gelernt. Ich komme mit mir selber gut klar. Das habe ich aber vorher schon gewusst, weil ich bin so viel auf Reisen. Du weißt, ich reise auf der ganzen Welt herum. Vortragsreisen nach Russland, nach China, USA. Und da bin ich wahnsinnig viel allein. Und ich komme mit mir ganz gut aus. Gell, kommst du gut mit dir aus, ja? und ich habe ein wahnsinniges Glück mit meiner Familie, ja, dass ich einfach nach Hause komme und wir kommen miteinander gut aus. Und wir haben jetzt nicht die große Krise, um Gottes Willen, was machen wir jetzt? Und jetzt meine Frau rückt mir auf die Pelle und sie denkt sich, mein Mann rückt mir jetzt auf die Pelle. Na, es ist unglaublich harmonisch.
Das freut mich sehr zu hören, Stefan. Ich wünsche dir für die nächsten 5 oder 10 oder für den Rest deines Lebens die Jahre, wünsche ich dir auf jeden Fall auch, dass es so weitergeht. Es war mir wieder eine Freude, mit dir sprechen zu dürfen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert oder meinen Podcast. Das geht über die üblichen verdächtigen Plattformen wie Spotify, Google Podcast, Apple, und schreibt mir auch sehr gerne über meine Homepage www.lerneningeil.de.